1970 im Theater der Jungen Welt, da war ja eigentlich ein bisschen der Ursprung von dem Dresdner Dixieland Festival. Denn dieses kleine Konzert von der Interessengemeinschaft Jazz in Dresden, das war ein Anfang. Wir machen mal so im alten Jazz Konzert mit mehreren Bands. Und ein Jahr später dann ging das richtige erste Festival in Dresden los und dann über viele Jahre.
Heute, 45 Jahre später, erinnert sich der Jubilar Harry Thun. Der damals 31-Jährige spielte Klarinette und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Band, ebenso wie der etwas jüngere Gerd Mucke. Er saß am Schlagzeug. Auch wenn die Besetzung mit der Zeit wechselte, hielten die Musiker doch an ihrem Bandnamen fest, den sie ehemals vom Kreiskabinett für Kulturarbeit aufs Auge gedrückt bekamen. Dort mussten sie vorspielen für nichts weniger als die Erlaubnis, öffentlich aufzutreten. Gerd Mucke erinnert sich.
Wir hatten uns einen Namen überlegt, der den Funktionären dort nicht gefiel. Es waren Anglizismen drin. Wir sollten uns doch einen deutschen Namen suchen. Da haben sie uns einen vorgeschlagen und gesagt, nennen Sie sich doch die Jazz-Optimisten. Dann haben wir gesagt, es tut uns leid, aber die gibt es schon in Berlin. Und dann haben die eine Weile überlegt und haben gesagt, ja, dann nennen Sie sich eben die Jazz-Enthusiasten. Dann haben wir unter uns gesagt, was ist das für ein blöder Name. Als wir da Kritik anmeldeten, kam dann die Frage, ich dachte, Sie wollen spielen.
Der Theologiestudent Gerd Mucke hatte im Leipziger Jazzclub die einst in den amerikanischen Südstaaten entstandene Musikrichtung lieben gelernt. Aus diesem Grund brachte er sich selbst das Schlagzeugspielen bei. Harry Thurm, der frisch gebackene Ingenieur der Elektrotechnik, spielte zu der Zeit in der Tanzmusikkapelle seines Betriebes. Durch Zufall lernten sich die beiden Männer später kennen. Die Enthusiasten probten einmal in der Woche in den Räumen des Ingenieurbüros, in dem Harry Thurm arbeitete. Per Betriebstelefon organisierte der Klarinettist die meisten Mucken.
Das, was wir damals gemacht haben, das war eben der gute Wille und es war auch ein Stück Trotz dabei. Es kursiert, glaube ich, immer noch der Ausspruch eines Funktionärs von damals. Der Jazz sei eine Musik der unterdrückten Klassen in den amerikanischen Staaten. Und weil es bei uns keine Unterdrückten gibt, hat der Jazz in der DDR keine Daseinsberechtigung mehr.
So war die Einstellung der DDR-Regierung in den 1950er und 60er Jahren. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg existierte auch in Leipzig eine sehr lebendige Jazz- bzw. Swing-Szene, die nach dem Krieg kurz wieder auflebte, weil es die verbotene Musik der Nazizeit war. Doch das Misstrauen der DDR-Führung gegenüber dieser Musik nahm glücklicherweise ab. Bald gab es Schallplatten mit farbigen Musikern auf dem Cover und sogar das Urgestein des Jazz, Louis Armstrong, durfte 1965 durch den Osten touren. Ob renommierter Musiker oder unbekannte Band, Jazzkonzerte waren beliebt und meist ausverkauft. Auch die jungen Enthusiasten standen hoch im Kurs in den FDJ-Studentenclubs oder bei Betriebsfesten.
Ich kann mich an einen Auftritt erinnern, 1972 im Flachglaskombinat Torgau. Da spielten wir als lokale Vorband vor der Günter Fischer Band aus Berlin. War damals noch Reinhard Lacomi bei ihm am Klavier, Conny Körner an der Klarinette. Ach so, und Uschi Brüning sang. Ja, das war ein unvergesslicher Abend.
Trotz Spielerlaubnis wachte das scharfe Auge des Amtes zur Wahrung der Aufführungsrechte bei jedem Gig über die Enthusiasten.
40% durfte man Westproduktion spielen, 60% musste DDR sein. Das wird immer ideologisch gedeutet, das ist aber Quatsch. Es ging vor allem um Tantiemen, die DDR nicht zahlen konnte, wenn zu viel Westtitel offiziell gespielt wurden.
Doch die Jazzer wussten sich zu helfen. Sie benannten die Titel, die den Funktionären eh kaum geläufig waren, ein bisschen um, erzählt Gerd Mucke. Die Senioren spielen heute zusätzlich bei der Band Just for Swing. Auch wenn sie nicht mehr so gefragt sind wie einst, ihre Musik lieben sie wie damals. Musik